Ja, schönen guten Morgen von mir auch hier am Sonntag in der Kirche. Schön, dass wir alle da sind und manche Frauen sind nicht da, wegen der Frauenfreizeit, haben wir schon gehört. Manche sind da, das ist toll, aber wir haben doch überwiegend ein maskulines Publikum, das ist auch schön. Denn das Thema wird auch herausfordernd, muss ich sagen. Also es geht um Sünde, aber was wäre ein Mann ohne Herausforderungen? Ne? So, ich lasse das mal stehen. Und Frauen brauchen sicherlich auch Herausforderungen, aber ich finde es für Männer wirklich sehr attraktiv, das Thema. Und es geht auch um Autos teilweise, von daher, es passt. Gut, so viel zu den Stereotypen. Also ich war auf der Arbeit mal und habe mein Mittagessen gegessen. Ich habe es in so einer kleinen Tupperdose mitgebracht, habe es zu Hause gekocht mitgebracht und es war etwas offensichtlich Fleischhaltiges. Und eine andere Person war auch mit mir in der Küche, hat sein Essen gegessen und kamen wir so ins Gespräch, was man denn hat und ach, es sieht ja lecker aus. Und dann hat sich so rausgestellt, die Person ist vegetarisch oder ist Vegetarierin. Und ja, dann fiel so der Satz, ja, aber ich habe mir auch mal überlegt, wieder Fleisch zu essen, also von der Person, denn ich habe es jahrelang nicht gemacht und nach so langer Zeit wird man ja auch mal wieder etwas sündigen dürfen. Und ich habe ein bisschen gestutzt, es ist so ein bisschen für mich komisch und ich glaube, die Person hat auch so nichts mit dem christlichen Glauben am Hut. So war so mein Eindruck, ich weiß es nicht, aber selbst wenn, ist das ja so ein bisschen ein komisches Verständnis von Sünde. Und ja, wir reden ja manchmal über Sünde, vor allem so im kirchlichen Kontext, aber was heißt das konkret, was ist das jetzt? Und für die Person war es, Fleisch zu essen, aber was heißt das so konkret laut der Bibel im Alltag für uns? Und wenn ja, wie gehen wir damit um? Ist ein Grübeln über Sünde eigentlich für uns noch sinnvoll, da Jesus ja gestorben ist für unsere Sünde? Und ich will heute betrachten, was Paulus dazu im Römerbrief, vor allem im Kapitel 6 dazu schreibt. Und ich kann schon vorwegnehmen, Sünde hat viel mit Unfreiheit zu tun. Und von daher passt es auch in die Serie. Und das Thema ist auf Kurs in die Freiheit. Wir wollen von der Sünde frei werden. Aber nun zum Text in Römer Kapitel 6, 11 bis 14. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorcht. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Gerechtigkeit, der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten. Und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Ja, und wir sind auf Kurs in die Freiheit. Und der erste Punkt auf diesem Kurs ist, dass wir die Sünde erkennen. Also was ist Sünde eigentlich? Und sicherlich könnte man viel Zeit verwenden für diesen Begriff oder für dieses Konzept. Und ich will heute hauptsächlich darauf eingehen, was Paulus dazu denkt, geschrieben hat im Römerbrief und auch in anderen Schriften. Und hier im Text verwendet Paulus im gleichen Zusammenhang zur Sünde mehrere Begriffe. Zum einen ist da die Ungerechtigkeit. In Vers 13. Wenn Sünde in uns herrscht, dann stellen wir unsere Glieder, das heißt unseren Körper, der Sünde bereit, als Werkzeuge der Ungerechtigkeit bereit. Das heißt, wir tun dann Dinge, die zu Ungerechtigkeit führen. Nun, welche Ungerechtigkeit meint Paulus hier? Geht es hier um rechtliche Dinge nach unserem vielleicht Verständnis eines modernen Menschen? Du bist jemanden mit dem Auto hinten drauf gefahren und dann muss für Recht gesorgt werden, der Schaden muss beglichen werden oder es geht vielleicht vor Gericht und wird da geklärt. Nein, Paulus meint mit diesem Begriff der Ungerechtigkeit eine Ungerechtigkeit gegenüber Gottes Moralgesetz. Es geht also nicht einfach nur um rechtliche Regelungen zwischen Menschen im Alltag, sondern es geht um Gebote, die Gott gibt. Das heißt, es geht auch immer um Gehorsam gegenüber Gott. Also, ob man auf Gott hören möchte oder lieber auf seine eigenen Regeln. Am Anfang des Römerbriefs schreibt er, was Ungerechtigkeit für ihn konkret bedeutet und erzählt dann auf. Er nennt zuerst, dass man Gott nicht als Schöpfer verherrlicht, sondern sich selber ins Zentrum stellt. Und dann zählt er auf, was er für Ungerechtigkeit hält. Begriffe: Bosheit, Habsucht, Neid, Mord, Streit, List, Lästern, Gewalt, Hochmut, Unbarmherzigkeit, praktizierte Homosexualität und Götzendienst. Den zweiten Begriff, den Paulus in diesem Zusammenhang verwendet, ist die Begierde. Hier. Und interessant ist auch, dass in den 10 Geboten so der gleiche Wortstamm verwendet wird. Also du sollst nicht begehren, ne? Wie wir es kennen. Und wenn die Sünde in uns herrscht, dann gehorcht der sterbliche Leib seinen Begierden. Begierden sind also etwas, was unser Leib hat und was zur Sünde gehört. Paulus spricht im Galaterbrief auch von den Begierden des Fleisches und dann zählt er auch wieder auf, so ein Katalog. Und die Werke des Fleisches sind Unzucht, also sexuelle Unmoral, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsucht, Trinkgelage, Völlerei. Hier wird deutlich, welchen Bezug das zu unserem Körper hat. Also wir haben so natürliche Bedürfnisse, Essen, Trinken. Und das kann dann entarten in Trinkgelagen und Völlerei. Das waren so die Begriffe, die zwei, die ich mal herausstellen wollte und Paulus häufig verwendet in diesem Zusammenhang. Und Paulus hat, wenn man so auf Sünde schaut, wenn er darüber redet, verschiedene Blickwinkel im Blick. Da ist zum einen die Sünde als Tatsünde, so das, was man konkret tut. Man schlägt jemanden, man tut ihm Gewalt an. Und dann gibt es aber auch zum Beispiel sündige Gedanken oder Haltungen. Ja, das ist dann zum Beispiel Eifersucht oder Habsucht. Man gönnt einem Menschen nicht, was er hat und fühlt sich irgendwie benachteiligt. Oder Habsucht, man hält so sehr an seinem Geld fest, dass man vergisst, wie abhängig man eigentlich von Gott ist. Dann, das waren so drei Punkte, dann gibt es sündige Wesen, konkret Menschen, vor der Bekehrung und teilweise auch danach. Durch den Sündenfall, also so dem Ungehorsam der ersten Menschen gegenüber Gott, sind alle Menschen danach von Gott getrennt, denn Gottes Wesen ist sündlos. Und Menschen sind zur Sünde geneigt. Das heißt, jeder Mensch wird früher oder später sündigen, auch wenn er aus eigener Anstrengung versucht, keine Sünden zu begehen. Der Mensch kann nicht die Sünde lassen. Und hier kommt der letzte Blickwinkel ins Spiel, von dem Paulus manchmal redet, die Sünde als Einfluss auf uns. Ja, er spricht dann konkret von der Sünde als Herrin, als Versklavung, in die man gerät, unter der Sünde. Das waren so die Blickwinkel und ich möchte mich jetzt auf die ersten drei konzentrieren. Das sind so die Blickwinkel, bei denen wir Einfluss haben. Genau. Und jetzt, wenn man jetzt möchte, also was zu sagen, was Sünde in einem Satz so ist, könnte man das folgendermaßen zusammenfassen. Sünde ist alles, was gegen Gottes Moralgesetz gerichtet ist. Das heißt zum Beispiel ganz klassisch für uns die 10 Gebote, schon angesprochen, und also du sollst nicht morden, sollst nicht lügen, sollst nicht begehren und so weiter, ist sehr bekannt eigentlich. Oder die schon zuvor genannten Laster, die Paulus aufgezählt hat, oder andere Autoren im Neuen Testament auch teilweise aufzählen. Dann ganz wichtig auch die Bergpredigt, natürlich wo Jesus selbst Gottes Moralgesetz auslegt. Nun, die Definition ist jetzt etwas unkonkret und man könnte das konkreter ausdrücken. Sünden sind Taten, Gedanken oder Haltungen. Sünde widersetzt sich Gottes Geboten und Werten und ist damit immer auch gegen Gott gerichtet. Die Gebote und Werte werden uns in der Bibel offenbart. Und Sünde ist meistens gegen andere Menschen gerichtet und schadet ihnen und schadet den Beziehungen untereinander. Zum Beispiel Unbarmherzigkeit, Neid, Lästern und Lügen. Aber ab wann genau hat man eine Sünde begangen? War dann so eine Frage, die ich im Kopf hatte und die es auch häufig immer gibt, so in den Köpfen. Bei Tatsünden ist das ja recht eindeutig, ne? Da hat man eine klare Grenze. Sobald du jemanden geschlagen hast, dann ist die Grenze überschritten. Aber bei Gedanken und Haltung ist das nicht so ganz klar. Also wo ist der Anfang? Wo ist der Anfang? Und ganz konkret denke man an diese besagte Bergpredigt, wo Jesus dann etwas zum Ehebruch sagt. Er bezieht sich auf das Alte Testament und macht das nochmal konkret. Und da merkt man, da kommt so eine neue Dimension rein zu dem Verständnis, was die Leute hatten. Es geht nicht nur um die Tatsünden, es geht auch um unsere Gedankenwelt. Und dann steht da in Matthäus 5, 28, ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Das ist die Übersetzung der Elberfelder Bibel. Und englische Übersetzungen sind da teilweise noch expliziter aus meiner Sicht und schreiben, jeder, der in lustvoller Absicht eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der begeht in seinem Herzen Ehebruch oder hat schon begangen. So verstehe ich dann auch hier die Interpretation des Verses, dass es wirklich um eine Absicht geht, die man verfolgt mit diesen Gedanken. Es ist das bewusste Nachgehen eines lustvollen Gedankens, der schon ist in unserem Kopf, beziehungsweise der zum lustvollen Gedanken wird. Es ist nicht eine Ahnung, nicht, ja, also die plötzlich im Kopf erscheint, dass diese Frau da vor mir schön sein könnte. Man ist täglich vielen Eindrücken ausgesetzt. Aus diesen Eindrücken werden spontane Gedanken und das liegt hauptsächlich nicht in unserer Hand. Unsere Verantwortung fängt jetzt damit an, was wir aus diesen Eindrücken und Gedanken machen. Und klar ist aber auch, dass wir uns nicht allen Eindrücken aussetzen müssen in unserer Verantwortlichkeit, die wir haben. Ja, was ist Sünde nicht? Sünde ist nicht, was menschlicher Moral widerspricht. Ja, wir haben am Anfang diese Personen kennengelernt, die dann es dachte, dass Fleischessen eine Sünde ist, ist in mancherlei Augen falsch, widerspricht aber nicht Gottes moralischem Anspruch, von daher keine Sünde. Sünde ist keine Tradition. Damit meine ich, dass es manchmal Dinge gibt, die Menschen für Sünde halten, obwohl es eigentlich für sie einfach Tradition ist und sie unterscheiden da nicht oder können nicht oder wie auch immer. Das ist dann manchmal zum Beispiel Trinken von Alkohol oder Rauchen oder Kartenspielen. Man hat vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit, hat gemerkt, wie Menschen sich damit in den Ruin getrieben haben mit Alkohol oder mit Glücksspiel und schließt das dann per se aus und vergeistlicht das sozusagen und tut das als Sünde ab. Und Alkohol trinken an sich oder so alleine ist erstmal keine Sünde, aber ja, dann gibt es natürlich auch ein zu viel und den Missbrauch und dann kann das zur Sünde werden. Und prinzipiell, was dahinter steht, ist aber, dass es mir selbst schadet oder den Menschen um mich herum, den Beziehungen schadet. Es geht weniger um diesen bloßen Konsum. Sünde ist nicht ein klärendes Konfliktgespräch. Konflikte zwischen Menschen entstehen, das ist erstmal keine Sünde. Und gerade ein klärendes Gespräch kann häufig Sünde verhindern. Denn wenn man so Konflikte schwelen lässt, innerlich zwischen Parteien, dann kann es passieren, dass man innerlich Groll entwickelt anderen Personen gegenüber und dann sündige Haltungen einnimmt. Man fängt an, neidisch zu werden oder man fängt an zu lästern über die Person oder überhaupt unbarmherzig zu werden. Sünde ist nicht einfach nur Zielverfehlung. Dieser Begriff ist mir häufig begegnet und es ist nicht ganz falsch. Gottes Vorstellung für uns ist ja nicht, dass wir in Sünde leben, das ist nicht das Ziel für uns, was sich Gott gedacht hat, aber es ist zu verkürzt und es klingt für mich so, wenn man das alleine stehen lässt, wie, ah ja, ich habe mein Ziel verfehlt, ist ja nicht so schlimm, ja, ich richte mich neu aus, alles gut. Nein, das verharmlost das aus meiner Sicht. Mit der Sünde handeln wir konkret gegen Gottes Werte. Es ist eine Rebellion gegen Gott in unserem Herzen. Das darf auch nicht verharmlost werden. Es ist häufig auch ein Misstrauen gegen Gott, dass sein Weg der Barmherzigkeit und Aufrichtigkeit der bessere ist. Nein, beim Sünden denken wir, dass wir es besser wissen und versuchen zum Beispiel durch Unbarmherzigkeit oder Halbwahrheiten an unser Ziel zu kommen. Also wir haben angeschaut, was Sünden sind. Ich denke, viele wissen, was ihre Bereiche sind. Aber ich will euch herausfordern. Jetzt kommt die Herausforderung. Und zwar, wenn ihr einen Ehepartner habt oder Freunde, die sehr ehrlich mit euch sind, die nicht nur erzählen, was ihr hören wollt, dann will ich uns herausfordern, dass wir Personen fragen, Mensch, was denkst du? Was könnte eine Sünde in meinem Leben sein, die ich noch nicht sehe? Wo du mich vorwarnen kannst, bitte sei so lieb. Und ich glaube, so gerade Ehepartner, die können das ziemlich genau sagen, wo die Probleme liegen. Ja, wir gehen weiter in der Predigt, kommen zum Kern des Textes, der eine Aufforderung ist. Und die Aufforderung heißt, die Sünde lassen und für Gott leben. Und der nächste Punkt heißt, trotz Gnade Sünde lassen. Das ist erstmal komisch, kommt einem komisch vor, trotz Gnade, wie? Und die ursprüngliche Frage, die Paulus da eigentlich im Blick hatte, die er vorher thematisiert, ist, soll man jetzt, da man durch Gott gerechtfertigt ist, Gnade hat, nicht einfach weiter sündigen? Ich meine, Gott ist ja eh dafür, beziehungsweise hat seinen Sohn ans Kreuz gehen lassen. Und wenn wir weiter sündigen, wird das doch nur umso deutlicher, welche Gnade er mit uns hat. Und das beantwortet Paulus mit einem ganz klaren Nein. Wir sollen die Sünde lassen. Das sieht man dann hier in den ersten Versen auch. Paulus benutzt hier die sprachliche Figur, haltet euch der Sünde für tot. Und dieses Bild ist auch so der Unterbau für die Verse davor, spricht er von der Taufe und dem Leben als Christen. Und wir lassen in der Taufe den alten Mensch zurück, der wir einst waren, und kommen heraus als neuer Mensch. Der alte Mensch stirbt, so wie Jesus am Kreuz gestorben ist. An anderer Stelle beschreibt Paulus die Sünde als Herrn, dem man gedient hat. Und der Sklave dieses Herrn ist nun tot. Das heißt, der Herr kann jetzt nicht der Leiche sagen, ja, ich befehle dir, jetzt tu wieder Sünde. Also geht nicht. Der tote Mensch, der für die Sünde gestorben ist, der hört nicht mehr auf den Herrn, auf die Sünde. Er ist eben tot für die Sünde. Wenn man sich die sprachliche Figur anschaut, ist es noch so übersetzt, dass man eben die Sünde lassen soll, aber noch stärker, nichts an der Sünde ist gut, wir sollen nicht, also Sünde ist nie gut, auch nicht nur ein bisschen, soll man gar nichts mit Sünde zu tun haben im Prinzip. Weiter benutzt Paulus die Formulierung, dass man die Sünde nicht herrschen lassen soll. Es ist wieder im Sinnbild von der Sünde als Herrin, die so herrscht. Man soll sie nicht herrschen lassen, also keine Sünde begehen, sich von Sünde fernhalten. Es beinhaltet auch wohl die Möglichkeit, dass man die Wahl hat. Es ist nicht automatisch, dass man keine Sünden mehr begeht, sondern man hat die Wahl, auch Sünden zu begehen. Und sonst würde die Aufforderung ja auch keinen Sinn ergeben. Es braucht unsere Entscheidung zu diesem Sinneswandel. Dann sagt Paulus, dass wir uns Gott bereitstellen, wie Lebende aus den Toten. Ich denke, er verdeutlicht damit, welches Geschenk wir erhalten haben. Durch sein Opfer, das er gebracht hat, wir sind von der Gewalt der Sünde erlöst. Jetzt müssen wir nicht den ewigen Tod sterben, sondern werden in Ewigkeit auch wieder mit ihm auferweckt. Und wir dürfen in dieser Hoffnung jetzt schon leben. Wir sind also von den ewig Verdammten zu ewig Erlösten geworden. Das dürfen wir jetzt schon begreifen. Also die Aufforderung ist klar, wir sollen die Sünde mehr und mehr lassen, auch wenn Gott uns Gnade schenkt. Ich will das mit einer erfundenen Geschichte verdeutlichen. Da kommt das Auto ins Spiel. Also da ist ein junger Mann und er nimmt an einem Gewinnspiel teil. Ja, und das Gewinnspiel wirbt mit Ihr großes Traumauto, Porsche 911 und noch andere Bezeichnungen. Und dann füllt er das Los aus und schickt das ab und wartet gespannt, 2 Wochen später oder wie auch immer. Und dann kommt es zurück und Wahnsinn, er hat gewonnen. Ja, klasse, super, oh, kann es kaum fassen. Er holt das Auto ab, tankt es und dann geht es direkt auf die Autobahn. Oh, total, voller Vorfreude. So, und er kommt auf den Beschleunigungsstreifen, gibt richtig Gas, schon 120 auf den Beschleunigungsstreifen, heizt da rechts an den LKWs vorbei, an den Autos vorbei und links sofort auf die Spur ohne Blinker, auf die linkeste Spur und gibt richtig Gas. Endlich 300 fahren. Ah, klasse. In Deutschland darf man ja teilweise unendlich fahren, unendlich schnell. Und auch wenn das hier häufig schwierig ist. Aber er gibt Gas und dann, ach, schön. Und dann so einen Kilometer vor ihm sieht er, zieht ein Auto raus auf die linke Spur. Und er fährt noch so 800 Meter und geht dann voll in die Eisen. Und dann bremst er und macht direkt so Lichthupe, so lässt die Lichthupe aufflackern. Ah, was für ein Egoist, zieht er hier vor mir auf die Spur und so. Naja, so viel zu übertriebenen Veranschaulichungen. Der junge Mann hat viel geschenkt bekommen. Ja, er hat ein tolles Auto geschenkt bekommen, er darf 300 oder noch schneller fahren, wenn er kann. Aber er verhält sich trotzdem jetzt auf der Autobahn direkt wie ein Elefant. Ja, benimmt sich nicht. So, der Vergleich passt natürlich nicht ganz, aber wie unsinnig ist es für uns, weiter in Sünden leben zu wollen. Wir haben so viel geschenkt bekommen, Gnade. Ja, Gott hat sich hingegeben, Jesus geopfert für unsere Sünden. Warum sollten wir das ausnutzen und mutwillig weiter Sünden begehen? Andere dadurch gefährden und uns selber auch, wie der junge Mann hier auf der Autobahn. Ja, und eine gute Anwendung für diesen Punkt wäre, dass wir Gottes Gnade uns im Alltag vor Augen führen, damit wir verstehen, wie wertvoll das ist und das nicht missbrauchen. Man kann zum Beispiel in der täglichen Gebetszeit beten: Gott, ich danke dir, dass du für meine Sünden gestorben bist und die Schuld getragen hast. Bitte hilf mir, entsprechend zu leben und nicht weiter zu sündigen. Ja, kommen wir zum letzten Punkt. Auf dem Kurs in die Freiheit, durch Gnade Sünde lassen. Durch Gnade Sünde lassen. Und Paulus schreibt zum Schluss: Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter Gnade. Der ganze Predigttext hat folgende Struktur. Da ist diese Aufforderung mit einer zweischichtigen Begründung. Und hier jetzt im letzten Punkt der Predigt geht es um diese zweischichtige Begründung, die zwei Pfeile da unten drunter. Und die Aufforderung sagt einfach: Sündigt nicht, sondern lebt für Gott. Und die erste Begründung ist: Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen. Ja, also man hat gar keinen Grund zu sündigen, die Sünde wird nicht über euch herrschen, also sündigt auch nicht. Und die zweite Begründung ist: Weil wir unter Gnade sind. Deswegen wird die Sünde nicht herrschen. Was meint Paulus damit, wenn er sagt, dass wir unter Gnade sind? Also Gesetz und Gnade stehen hier für die Bünde, in denen Menschen mit Gott sind. Und vor Jesu Tod am Kreuz und seinem Opfer waren die Menschen im Alten Bund, den Gott vor allem mit seinem Volk, den Israeliten, geschlossen hat. Den Alten Bund beschreibt Paulus hier mit unter dem Gesetz sein. Und also in dem Alten Bund war ein Aspekt des Bundes, dass man Schuld zum Beispiel durch Tieropfer sühnen musste. Und ein Großteil der Sorgen der Israeliten bestand darin, Gottes Gesetze zu halten, die im Alten Bund noch rigoroser, noch umfangreicher waren, umfassender. Die Menschen waren auch außerhalb des Bundes nicht frei von der Herrschaft innerhalb des Bundes, sozusagen nicht frei von der Herrschaft der Sünde. Anders jetzt im Neuen Bund, den Paulus mit unter Gnade sein beschreibt. Aus dem Römerbrief wird deutlich, dass es in diesem Neuen Bund diesen definitiven Unterschied gibt. Wir sind befreit von der Herrschaft der Sünde und müssen uns nicht länger mit diesem Spiel herumplagen, in dem wir versuchen, Gesetze zu halten und dann letztendlich es nicht schaffen und ein Tieropfer bringen müssen, um weiterhin in der Gemeinschaft mit Gott zu bleiben. Nein, wir sind frei davon. Und so kann man es auch verstehen, wenn Paulus sagt, dass wir gegenüber der Sünde uns für tot erachten sollen, dann heißt das auch, dass die Sünde keinen zwanghaften Einfluss mehr auf uns hat. Wir sind ihr nicht ausgeliefert. Aber inwiefern stimmt das? Wir leben es doch alle, dass wir hin und wieder Sünden begehen. Der ein oder andere begeht vielleicht seltener Tatsünden, aber spätestens dann auch irgendwann sündige Gedanken, hat sündige Gedanken oder Haltungen. Und so passt es ganz gut, dass Johannes im ersten Johannesbrief schreibt, in Kapitel 1, Vers 8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und ich glaube, das fasst es gut zusammen. Es ist weiterhin für uns möglich zu sündigen. Wir haben die Wahl, sonst würden die Aufforderungen von Paulus auch keinen Sinn ergeben. Unsere Erfahrung bestätigt das. Wir erleben, dass wir sündigen, aber im neuen Bund haben wir den Heiligen Geist empfangen, der uns auf Sünde hinweist, der uns auch wieder auf den richtigen Weg zurückbringt, durch übernatürliche Kraft, uns auch die Kraft gibt, Sünden zu lassen und uns gegen Sünde zu entscheiden. Was ist der Unterschied zu Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben, also Gottes Geist nicht haben? Zum einen stimmt die Grundausrichtung nicht. Es geht dann häufig um menschliche Moral, die teilweise gut ist und teilweise nicht, teilweise auf falsche Wege führt. Auch Nichtchristen haben ein Gewissen von Gott gegeben auch, das sie ermahnt, aber das kann auch abstumpfen und wird nicht durch Gottes Heiligen Geist korrigiert mit der Zeit. Zuletzt sind sie in gewisser Weise Knechte ihrer Sünde, so wie Paulus das beschreibt. Manche sind zum Beispiel erfolgreich und streben nach Geld oder Ansehen. Das wird dann in manchen Fällen zum Gott, dem man dienen muss, von dem man sich Erlösung in Form von weiterem Wohlstand erhofft. Und Lebensentscheidungen werden dann zugunsten dieses Götzen getroffen, der ihm immer wieder Erlösung verspricht. Und so wird man zum Sklaven, man hat keinen Willen mehr, man muss diesem Götzen gehorchen. Und das ist eigentliche Unfreiheit. Und hier wird jetzt auch klar, warum es sich obendrein für uns lohnt, Sünde zu lassen. Es ist ja nicht so, dass das Willkür ist. Also Gott befreit uns als Christen vom Zwang der Sünde und hilft uns auch immer wieder frei von Sünde zu werden. Ich merke das dann manchmal, wenn ich laufen gehe. Ja, ich bin dann so eine Stunde ungefähr unterwegs, ab und zu nach Feierabend und gehe dann hier irgendwo laufen und dann habe ich halt viel Zeit nachzudenken. Ja? Und dann kommen mir Gedanken hoch über den Tag, was so passiert ist, über Begegnungen, die ich hatte. Und manchmal auch haben mich Menschen irgendwie aufgeregt. Ja? Und dann grübel ich darüber nach und dann, ach komm, nee, das lohnt sich nicht, darüber nachzudenken, ich reg mich nur auf und so. Und dann kommt es aber wieder, es kommt wieder und es ist wie so eine Wolke, die dann über meinem Kopf schwebt. Und ich denke mir irgendwelche Streitgespräche, also völlig absurd. Und dann, was die Person alles falsch machen würde und sowas. Und merke, Mensch, ich komme da so, das ist richtig belastend. So, ne? Und ich kann zwar versuchen, mich abzulenken, aber im Prinzip bringt es das nicht. Ich kann versuchen, Podcast zu hören, aber später dann am Abend, wenn ich dann wieder zur Ruhe komme, dann kommen wieder die Gedanken hoch. Und da erfahre ich was Bemerkenswertes, was genau hier auf die Sache trifft. Wenn ich dann Gott diese verurteilende, sündige Haltung bekenne, diesen Menschen gegenüber. Mensch, Gott, ich sehe jetzt, ich bin gefangen in diesen Gedanken, dieser verurteilenden Haltung gegenüber dieser Person und ich sehe, dass das falsch ist. Bitte reinige mich davon, bitte befreie mich davon. Dann merke ich, wie Gott das da wirklich wirkt und mir diese Gedanken nimmt. Ich werde frei, über andere Sachen zu denken, mich mit anderen Sachen zu beschäftigen oder einfach nur zu genießen. Und so ist für mich das ganz praktisch geworden, wie Gott uns befreit von Sünden. Also zur Anwendung, wenn wir dann unsere Ehepartner oder Freunde gefragt haben, bei der vorherigen Anwendung, was denn so unsere Sünden sein könnten oder wir haben das vielleicht selber bei uns erkannt, dann will ich uns ermutigen, diese auch, die Sünden, Gott in der persönlichen Gebetszeit zu Hause zu bekennen. Und Gott wird uns helfen, die Sünden nicht nur zu erkennen, sondern auch nachdem wir sie bekannt haben, davon frei zu werden. Ich möchte zum Schluss kommen und noch einmal zusammenfassen. Wir sind auf Kurs in die Freiheit und Gottes Freiheit für uns sieht so aus, dass wir frei von Sünde werden. Dazu erkennen wir zunächst, dass Sünde Gedanken, Haltungen oder Taten sind, die sich gegen andere Menschen und gegen Gott richten, so wie sie seinen Werten in der Bibel widersprechen. Wir haben Gottes klare Aufforderung gehört, die Sünde zu lassen, auch wenn er uns immer wieder Gnade schenkt, wenn wir doch sündigen. Und wir erleben, wie Gott uns Christen auf übernatürliche Weise von der Herrschaft der Sünde befreit und Sünde erkennen lässt und uns auch ganz konkret davon reinigt. Ja, ich wünsche uns, dass wir in diesem Sinne gemeinsam auf Kurs bleiben und in der Nachfolge Jesu wachsen. Ich bete noch. Ja, danke Vater für dein Wort, das du gibst. Dank dir für dein übernatürliches Wirken in uns, die wir an dich glauben. Und dass du uns von Sünde befreien willst, dass du nicht einfach nur der strafende Gott sein willst, der willkürlich irgendwie uns Gebote aufhalst, sondern uns wirklich frei machen willst. Bitte hilf uns dabei. Amen.